Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist immer noch Mario Lochner. Ich bin auf jetzt mit meinem kongenialen Kollegen Sidan Krieger.
Servus. Hallo.
Was ist der Lockerroom Talk?
Hallo Lochner, Kaya Krieger, Lockerroom, weil wir über die Themen sprechen, die man eigentlich nur hinter verschlossenen Türen mit einem Handtuch um seinen Lenden gewickelt bespricht, mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir es ins WWW hinaus posaunen.
Handtuch ist ein gutes Stichwort. Ich habe ein geiles Rätsel für dich. Auch für alle zu Hause. Ich werde jetzt versuchen, dass ich ein bisschen Spannung reinbringe, damit ihr mitraten könnt. Und zwar habe ich neulich auf Social Media gesehen, eine Sportfrage. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber es ist natürlich möglich. Und zwar, welche Stadt in den USA hatte in einem Jahr alle Sportteams im Finale? Und zwar NBA, Basketball, NHL, Eishockey, MLB, Baseball und NFL, Football. Also alle vier Teams waren in einer Saison im Finale.
Aber es war jetzt nicht letzte Saison, es kann irgendwann.
Nee, es kann irgendwann gewesen sein. Also man kann sich schon so ein bisschen annähern, aber es ist schwer. Aber es ist jetzt nicht, gut, man kennt ja die ganzen Städte in den USA, es gibt natürlich viele Städte. Also ich hatte zwei Tipps, die sind naheliegend, die sind beide falsch gewesen. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber es ist natürlich eine bekannte Stadt.
Ich bin überhaupt kein Ami-Sport-Kenner.
Ach, hier NBA und so.
Ja, NBA, ja, und dann hört's auf. Ich gucke kein Football.
Ja, Football kenne ich mich auch gar nicht aus.
Ich gucke kein Baseball. Baseball war auch drin, ne?
Genau, ja. Also mein erster Tipp war, weil da sind wir gleich, du musst erstmal überlegen, welche Sportmannschaft,
ja.
Also LA hätte ich gedacht, weil die Dodgers, gut, die sind jetzt, die haben glaube ich sogar gewonnen, oder? Dann die Lakers, weiß man auch, dass die gut sind, die Kings haben auch schon mal den Stanley Cup gewonnen, glaube ich, und dann bei Football bin ich halt raus, aber da, sind das LA Rams oder so, diese, glaube ich, also LA hätte ich gesagt, ja, aber nein, LA ist leider falsch.
Okay, ich sage...
Du darfst auch mehrere Tipps abgeben.
Nee, ich hatte San Antonio oder Chicago.
Chicago wäre auch, ist leider auch falsch. Chicago auch klar, Bulls, weiß man, die waren gut und Baseball auch gut gewesen. Nee, also mein zweiter Tipp wäre auch Chicago oder Boston, hätte ich noch getippt. Ja. Auch falsch. San Antonio, nee. Es ist Ostküste oder halt im Osten. Es ist eine Stadt, die kennt jeder, aber die fliegt so ein bisschen unterm Radar. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Es ist Philadelphia. 1980, das ist so ein bisschen her, aber die, ja gut, die Philadelphia, genau, die Phillies, also ja. Baseball, die Eagles, NFL,
okay.
Die Flyers, gut, die kennt man auch, NHL und die 76ers, ja gut.
76ers, 49ers.
Aber 49ers gibt's auch, ja.
Die gibt's, die sind Wonders, ja.
Ja, aber es ist, ich wäre auch nicht drauf gekommen.
Philly.
Gut. Krasse Sportstadt, ja. Pittsburgh ist ja auch so eine eher so kleinere Stadt, die auch sportmäßig
Steelers. Ganz gut. Ja, ich bin kein Amisport ist irgendwie nicht so meins. Ich komme da nicht rein. Amerika war ein gutes Stichwort. Erst einmal, wir haben heute eine dritte Kamera das erste Mal installiert. Wir wissen aber noch nicht, ob wir sie nutzen. Deshalb kann es sein, dass ihr jetzt euch fragt, wie...
Was ist da los?
Was, wir testen gerade mit einem neuartigen Stativ.
Nachdem wir Donald zugeschaut haben.
Donald,
eine Stunde lang.
Donald, lang Davos, wir hatten hier Public Viewing mit dem Team und haben uns
angehört. War lustig, wir mussten ein paar Mal lachen.
Ja, es ist ja, was ich immer spannend bei ihm finde, unsere Politikerkaste in Deutschland hat ja so Narrative, die sie einfach immer wiederholen bis zum geht nicht mehr, bis es jeder glaubt. Und er macht das genauso. Nur anders.
Ja, nur anders. Nur halt unterhaltsam.
So, hierzulande ist halt immer, wir sind die demokratische Mitte, wir sind die demokratische Mitte. Und er sagt einfach, ich bin der Geilste und alle lieben mich. Und ja, das haut er in einer Tour raus, was er für große Errungenschaften hat und viele Menschen nicht mochten, aber jetzt lieben ihn ja alle, weil er so toll ist.
Das fand ich cool mit dem Beamten, als er gesagt hat, ja, hier, ich weiß nicht mehr, wie er gesagt hat, hier Millionen oder was haben wir rausgeschmissen. Und dann hat er gesagt, erst haben sie mich gehasst. Now they love me.
Ja.
Und das ist so, und das kommt immer so aus dem Nichts, so dieses, wie du es gerade gesagt hast, es ist wirklich faszinierend, ja. Und diese Superlative, also wir wachsen wie noch nie zuvor. Es hat noch nie ein Land geschafft. Diese quasi immer dieses Outstanding, also es hat noch kein Präsident vorher so und in kürzester Zeit und alle haben Respekt und das ist schon, also er hat ja eine halbe Stunde eigentlich nur abgefeuert, wie geil er ist, wie geil die USA sind, wie geil die Wirtschaft ist. Das Schlimme ist ja, es verschwimmt ja auch. Also er hat ja mit manchen Aussagen, die stimmen ja.
Ja.
Natürlich, er übertreibt immer ein bisschen, aber gut, welcher Politiker macht das nicht? Das muss man auch mal fairerweise sagen. Dann streut er Sachen ein, die natürlich teilweise komplett schwachsinnig sind, die überhaupt nicht stimmen. wie zum Beispiel die 8 Kriege, da kommen wir gleich dazu, und dann irgendwie hat das um ein paar 100% und das. Aber manche Sachen stimmen dann natürlich auch wieder. Es ist sehr wild. Ja,
es ist, ich fand das immer spannend. Er hat ja, das ist ja meistens so links und rechts ein Teleprompter. Und wenn er das abgelesen hat, dann war es mal halbwegs normal. Aber wenn er in die Mitte geguckt hat, dann wusste, jetzt ist Freestyle und jetzt ist der alte Opa da, jetzt wird's kritisch. Und man merkt auch an ihm, dass er alt ist.
Ja, er ist ja nicht mehr der Jüngste.
79, aber der hat ja auch, das kann alles passieren. Ist ja auch
anstrengend, was der Mann macht natürlich.
Aber der hat Grönland und Island ständig irgendwie verwechselt. Das passiert auch anderen, aber das fand ich schon, ich habe mir schon ein, zwei Reden von ihm angehört, aber das war teilweise echt wirr. Und eine Aussage, da wollte ich drauf eingehen, weil die hat für mit am meisten Lacher gesorgt, da ging es um die Windräder. Er hat ja behauptet, dass China sich über die Europäer kaputt lacht, weil China produziert nur die Windräder.
They sell it to stupid people.
Richtig. Benutzt sie selber aber nicht. Also das ist ja jetzt eine Aussage.
Das war, also ich weiß, dass es nicht stimmt, hast du aber die Fakten dazu. Ne?
Die Aussage hat ja erstmal zwei Ebenen. Einmal, sie verkaufen wie so viel wie keine anderen.
Gut, das.
Sie benutzen es selbst nicht. Also Punkt eins. Ja, sie verkaufen am meisten, das stimmt, weil sie aber auch, und da kommen wir zu Punkt 2, einen sehr starken Binnenmarkt haben. Also die Zahlen, auf die man sich so verlassen kann, die sind überall eigentlich, werden sie gleich genannt. China hat, hier gibt es einen weltweiten Vergleich von Megawatt Power als Turbinenkapazität, also Windräderkapazität. Mhm. Im Jahr 2024, das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, da ist China mit Abstand auf Platz 1 mit 521.000 Megawatt. So, sind von 2023 auf 2024 ist diese Kapazität um 18% gestiegen sogar. Also sie bauen weiter aus. Sie haben auch sofort ein Statement abgegeben, dass die Aussagen von Onkel Donald falsch sind. Auf Platz 2 ist USA mit 153.000 Megawatt, also deutlich weniger. Also China 520.000 Megawatt, dann kommt erst USA mit 153.000 und auf Platz 3 ist Deutschland mit 72.000 Megawatt. Dann kommt übrigens Indien mit 48.000, Brasilien, Spanien, so und so. Ich bin noch einen Schritt weitergegangen, habe gesagt, okay, das ist ja ein bisschen unfair, du musst das ja auf die Landesfläche rechnen.
China ist groß.
Genau, das habe ich gemacht und also ich habe quasi die Kapazität, die Megawattstunden durch die Quadratkilometer gerechnet. Und dann kommt raus, auf Platz 1 ist die Niederlande. Ja, die haben pro 1000 Quadratkilometer 281 Megawatt durch Windenergie. Dann kommt Deutschland. China kommt aber auch da auf Platz 5. Also auch dort sind sie weit oben. Davor ist nur noch UK und Spanien. Und die USA kommen irgendwie auf Platz 9. Aber das ist dann mal so eine typische Aussage, wo man wirklich, und ich weiß, er ist ein Entertainer und das ist auch lustig, wir haben auch sehr gelacht bei seiner Rede
zwischendurch. Man muss teilweise wirklich lachen. Also ich sage auch mal eins, er ist mir auch in gewisser Weise sympathisch, weil er ist einfach, er hat eine lustige Ausstrahlung.
Ja,
das
total.
Also das soll jetzt nicht naiv klingen, aber ich muss da sehr oft lachen drüber, ja.
Aber
man muss es dann trotzdem halt auch mal
egal,
ironisch bewerten.
Und auch wie sehr man ihnen zustimmt, wenn er über Europa spricht, was hierzulande abgeht. Da hat er ja durchaus valide Punkte, die ich weiß, die tun weh, wenn er das sagt, aber es stimmt nun mal. Trotzdem kann ich nur jedem raten, verfallt nicht, also tappt nicht in die Falle, nur weil ihr gut findet, was jemand sagt, dass sie ihm auch einfach glaubt. Das ist eine Gefahr, davor ist niemand gefreit. Nicht die eine Seite, nicht die andere Seite. Und da muss man einfach präzise bleiben.
Ich finde, wir haben in dieser Woche sehr schön, also sogar nicht in dieser Woche, an einem Tag, am Mittwoch, haben wir wirklich die ganze Bandbreite der politischen Verblödung gesehen. Wir werden auch gleich noch über Mercosur sprechen. Also auf der einen Seite in Europa die Grünen und die dann auch zusammen mit AfD und Linken Mercosur abgelehnt haben. Und das ist ja wirklich in jeglicher Hinsicht spektakulär, weil die Grünen, es vergeht ja kein Tag, wir brauchen ein starkes Europa. Es vergeht kein Tag, wo nicht auf Trump geschimpft wird. Wenn ich wirklich, ich muss ja mittlerweile wirken, wenn ich dann Frau Hasselmann sehe, die haben ja auch alle wirklich keine Ahnung. Trump redet in Davos, wir können ja gleich noch drüber sprechen, wir haben es ja im Team geschaut und wir beschäftigen uns ja rund um die Uhr mit Trump, Zöllen, Börse, mit allem. Löwe der Woche, auch wenn er hier gerade nicht sitzt, an unser Research-Team, an unser Team bei Beating Beta, weil wir haben das wirklich sehr gut antizipiert. haben Trumps Playbook zerlegt und dann kam es auch tatsächlich ja wieder so, die Drohungen und dann wird zurückgerudert und so weiter und so fort. Wir haben auch ein geiles Video dazu gemacht, zusammen Beating Bitter und auf dem Lochner Kanal, das verlinke ich euch mal, wo das alles aufgeschlüsselt wird. Auch Grönland, wirklich, ist, sind wir richtig stolz drauf. So, und dann sagt Frau Hasselmann, als das Ding eigentlich schon durch ist, twittert, ja, der Trump heute, das war ja total schlimm in Davos und wir müssen jetzt hier und so. Und dann wird Mercosur jetzt nochmal hier an den EuGH weitergegeben, wo du dir wirklich denkst, ja, das ist natürlich jetzt ein tolles Signal. Und man muss sich vorstellen, selbst der Restle hat die Grünen kritisiert.
Ja,
selbst
ja. Georg
Restle. Ja. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Also gut, aber wenn der schon die Grünen kritisiert, dann weißt du wirklich, dann ist höchste Eisenbahn ein verheerendes Zeichen für Europa. Wirklich, wo du dir denkst, Leute, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Dann haben sie die Brandmauer auch noch eingerissen. Das ist ja wirklich der größte Gag. Und auf der anderen Seite hast du die ganzen Trump-Fans, die dann sagen, oh, die Rede war so toll. Ja, die Rede war lustig, aber die war halt gespickt mit Schwachsinn, Lügen.
Ja.
Und dieses, ja, ich finde die Grünen scheiße und Trump haut drauf, deswegen finde ich Trump geil. Das ist halt auch intellektuell leider sehr tief einzuordnen.
Tiefflieger,
ja.
Vielleicht,
Und wer Trump kritisiert, sorry noch, dann heißt es, ja, schau dir doch mal unsere Politiker an. Das hat nichts damit zu tun. Wenn ich einen kritisiere, dann muss man das einfach mal sagen, okay, wir reden darüber, dann immer dieser Whataboutism, das ist halt auch so primitiv. Also, ja.
Total.
Bitte.
Lass uns kurz einmal, weil du Mercosur angesprochen hast, einmal kurz aufdröseln, was überhaupt passiert ist. Weil ich finde das super spannend. Und für die, die jetzt sich fragen, was ist das? Also, seit 25 Jahren, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, das ist so, seit 25 Jahren. So, ja.
Spektakulär.
Verhandelt die EU mit den sogenannten Mercosur-Staaten.
Also seit 2001.
Ja, das sind Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Wird über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Und Anfang diesen Jahres, also noch vor ein paar Tagen, hieß es, wir haben es endlich geschafft, wir werden einen Deal zustande finden, dass einer der größten Freihandelszonen der Geschichte endlich auf den Weg kommen kann, nach 25 Jahren. Das Ziel ist natürlich klar, Zölle abbauen und den Handel erleichtern. Gerade in einer Welt, in der jeder Politiker, wie du sagst, in Europa, egal von welchem Spektrum, sagt, wir müssen endlich ein starkes, unabhängiges Europa sein, ist das natürlich, sind das tolle Nachrichten. Und ich konnte es kaum glauben, als ich diese Nachricht gelesen habe, dass der Deal kommen soll, da hatte ich mir schon aufgeschrieben in meinen Notizen, ich werde zum ersten Mal was Positives zur EU sagen im Talk und ich hätte niemals gesagt, dass es wirklich dazu kommt.
Aha, nein, nicht so schnell.
Während alle auf Onkel Donald schauen, welche Rhetorikkiste er auspackt, ist der eigentliche Skandal wirklich das, was jetzt dort im Parlament passiert ist. Also, ganz grundsätzlich geht es darum, dass die EU natürlich, also Industriegüter, das, worauf es bei uns ankommt, Autos, Maschinen, Chemie, zollfrei in diese Länder exportiert werden darf und diese Länder dann im Gegenzug dafür vor allen Dingen Agrarprodukte, also Rindfleisch, Geflügel, Zucker und Soja in die EU liefern können. Das wurde aber jetzt im EU-Parlament am 21. Januar erstmal gestoppt und muss jetzt an den Europäischen Gerichtshof gehen, der das prüft und diese Prüfung soll circa 2 Jahre dauern. Also es wird jetzt nochmal um 2 Jahre der Verhandlungsprozess. Im
Zweifel wissen wir alle, dass es noch länger dauern wird.
So. Ja. Jetzt sind die ersten Politiker schon, auch unter anderem Friedrich Merz, die sagen, machen wir den Deal schon mal trotzdem und dabei könnt ihr prüfen, aber das wird vermutlich nicht stattfinden. Wieso wurde das jetzt erstmal abgeschmettert in letzter Sekunde? Es haben sich im EU-Parlament die Grünen, die Linken und die AfD zusammengetan. Und haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und die haben dagegen gestimmt.
Also sind ja die Grünen und die Linken jetzt offiziell antidemokratisch.
Ja, ja, denn, das möchte ich nochmal kurz mitbringen, weil ich habe etwas gefunden, etwas, was sehr, sehr schlecht gealtert ist. Wir müssen gar nicht so lange in die Vergangenheit reisen, nämlich nur in den November 2025. Damals gab es eine Entscheidung im EU-Parlament zum Thema Lieferkettengesetz, das aufgeweicht werden sollte. Und da hat die CSU, also die Konservativen, Martin Weber, mit der AfD abgestimmt. Und das gefiel unter anderem der Franziska Brandner gar nicht, ja, von den Grünen, die damals auf X geteilt hat, Dammbruch in Brüssel heute. Und das spiele ich dir jetzt einfach mal vor und euch.
Bitte nicht.
Doch, das spiele ich dir jetzt vor, weil das hat diese Frau vor 2 Monaten nach der Entscheidung, als die CSU mit der AfD im EU-Parlament abgestimmt hat, das hat sie gesagt. Wir merken uns, vor 2 Tagen haben sie dasselbe gemacht.
Ich glaube es nicht. Die Konservativen haben im Europäischen Parlament aktiv und bewusst zum ersten Mal richtig mit den Rechtsradikalen einfach kooperiert. Und das bei einem Thema, wo es um Menschenrechte geht, Kinderarbeit, wo es darum geht, sicherzustellen, dass da keine Zwangsarbeit in Produkten drin steckt. Und wir Grüne, wir waren so bereit, Kompromisse einzugehen. Wir waren wirklich bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Und die Konservativen haben gesagt, nee, und dafür arbeiten wir mit den Rechtsradikalen. Es ist wirklich das erste Mal, dass sie so richtig bewusst sagen, wir wollen keinen Kompromiss mehr
kommt
im
jetzt?
Demokratischen Spektrum. Wir gehen jetzt die Mehrheit
Schlimm.
Mit den Rechtsradikalen ein.
Und jetzt das
von einem Fraktionsvorsitzenden der Konservativen, das ist ein deutscher Manfred Weber. Das dürfen wir denen nicht durchgehen lassen. Das müssen wir jetzt erzählen. Teilt es.
Teilt es, ja. Das müssen wir jetzt erzählen.
Gottes Willen. Wow.
Kommen schon die Niederlande. Ja, also.
Das darf man denen nicht durchgehen lassen. Teilt es.
Also ich muss sagen, Franziska Brandner ist für mich der Prototyp des. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Also das, die provoziert mich schon durch ihre bloße Anwesenheit, aber durch diese wirklich, ich weiß immer nicht, ist es Dummheit
ja.
oder ist es Unverschämtheit
ja.
oder beides. Und weil diese, weißt du, diese völlige, dieses, wenn ich eins hasse, das habe ich schon immer gehasst, dann ist es Ungerechtigkeit. Und das ist wirklich der Gipfel der Ungerechtigkeit, wenn ich sage, ich darf etwas, also ich darf machen, was ich will. Ich stehe quasi über den Dingen. Das ist ja genau das. Aber die anderen, die dürfen es nicht. Also wenn es die CSU macht, das dürfen wir denn nicht durchgehen lassen.
Gefahr.
Genau, unsere Demokratie. Aber wenn ich quasi mache, was ich, dann ist es ja meine Demokratie. Ich darf ja dann, das ist ja jetzt, also das ist wirklich der Inbegriff des Schwachsinns. Also ich bin fassungslos.
Also,
aber ich glaube, dass so eine Person wie Franziska Brandner, ich glaube, die merkt es selber nicht. Und das macht mir am meisten Angst.
Aber es ist ja gut und deshalb sind wir ja da. Sie hat ja gesagt, das dürfen wir denen nicht durchgehen lassen, dass sie mit der bösen AfD stimmen. Es muss geteilt werden, das tun wir ja gerade.
Ja, das tun wir gerade. Ja,
also,
genau.
Also
sie müsste eigentlich stolz
auf uns sein. Sie muss stolz da, auf uns sein, dass wir es verbreiten, wenn demokratische Parteien mit Rechtsradikalen abstimmen, dass das nicht gut ist.
Ja,
und deshalb sagen wir jetzt...
Hier.
Spaß beiseite. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass die Grünen mit der AfD abstimmen.
Ja, mir ist das völlig egal. Es geht ja nur um diese Doppelmoral. Das ist ja der Witz.
Nein. In einer idealen Welt finde ich es gut, wenn Linke, Grüne, AfDler zusammen bei gewissen Sachthemen abstimmen, weil das zeigt mir als Bürger, hey, die sind wirklich nur ihrem Gewissen verpflichtet. So, jetzt mal.
Ja,
so.
Nee, das ist eine gute Ergänzung. Ja, nee, darum geht es ja auch nicht.
Es kommt aber auch noch Blödheit hinzu.
Ja.
Denn, auch bei der AfD, denn die Argumente der Leute, die das jetzt gestoppt haben erst, sind, wenn man wirklich mal reinschaut in den Vertrag und was dort passieren soll, diese Kontraargumente sind total dumm.
Zum Beispiel mit der Landwirtschaft.
Landwirtschaft?
Das habe ich, ja, weil das ist nämlich alles geregelt.
Richtig.
Das ist ja
also,
der Witz.
Ich kann da nur empfehlen, den Artikel von Joanna Kota. Die ist wirklich, also ich muss sagen, auf Ex, ich finde die richtig gut dort. Und sie hat einen langen Artikel dazu geschrieben. Ich möchte ganz kurz zitieren, weil es wird immer gesagt, durch den Mercosur-Deal, das war auch die Argumentation der AfDler, das schadet unseren Bauern hier, weil die können mit dem Billigfleisch
das ganze Fleisch aus Argentinien.
Richtig. Aber sie schreibt hier, also Zitat, für besonders sensible Produkte wie Rindfleisch, Geflügel, Schweinefleisch, Zucker, Ethanol oder Käse wurden strikte Zollkontingente vereinbart. Die erlauben nur begrenzte Mengen an Importen zu vergünstigten oder zollfreien Bedingungen. Etwa rund 99.000 Tonnen Rindfleisch, nur rund 1,6% des gesamten EU-Marktes für Rind, 30.000 Tonnen Käse oder 18.000 Tonnen Geflügel, nur 1,3% der EU-Geflügelproduktion pro Jahr. Werden diese Kontingente überschritten, greifen automatisch wieder die regulären, deutlich höheren EU-Zölle. Ein unkontrolliertes Fluten des europäischen Marktes ist damit ausgeschlossen.
Ich habe das auch tatsächlich nochmal überprüft, das stimmt auch alles,
so,
die Zahlen.
Ja.
Genau.
Also
Rindfleisch 99.000 Tonnen, 180.000 Geflügel, 30.000 so. Käse, also das ist, ja.
Es
damit
steht
ist dieses
drin.
Argument auch, genau.
Es steht drin, in diesen Verträgen. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, weil es wieder 1.000 Verklausulierungen geht und hier und so, ist das eigentlich kein echtes Freihandelsabkommen gewesen. Also das wäre ein echtes Argument als Liberaler gewesen, dagegen zu sein, weil es ist quasi Freihandelskommen leid, weil es so viele Verklausulierungen gibt. Aber das Argument zu sagen, ach, die armen Bauern hierzulande, das ist einfach Nonsens. Wir sprechen von Obergrenzen von 1,6% der gesamten Rindfleischproduktion. Das ist ein Witz. Und die andere Seite, dass es ja um die Umwelt gehen würde und der Green Deal sei in Gefahr und sonst was. Und es würde, das ist vor allen Dingen eine Position der Linken, es wäre ein fauler Deal, der nur den europäischen Konzernen helfen würde. Ja, um wen denn sonst? Es soll ja den Autokonzern helfen, den Chemiekonzern.
Das ist ja das Problem, dass gerade weil unsere Autoindustrie ja unter Druck ist, also vielleicht wäre es vor 20 Jahren, wäre es jetzt vielleicht nicht so wichtig gewesen, also geschadet hätte es auch nicht, aber jetzt gerade ist es ja wichtiger denn je.
So, dieser Deal war dafür da, damit die Automobilindustrie profitiert, der Maschinenbau, der sonst reihenweise nach China verkauft wird oder dort die Produktion hinverlegt und unsere Pharma- und Chemieindustrie, die energieintensiven Unternehmen, wo Insolvenz wäre, dafür war der Deal, Die sollten, weißt du?
Das ist Wahnsinn.
Und dann das als Kritik zu nehmen, die profitieren zu stark, das zeigt das Niveau, auf dem wir sind. Und in dieser Welt, wo wir davon sprechen, wir müssen unabhängig werden, so ein Signal in die Welt zu setzen, ist eine Katastrophe.
Ja, es ist eine Blamage und es ist wirklich bitter, weil ich rede ja auch mit vielen Leuten. Ich habe diese Woche auch mit einem Risikoforscher gesprochen, der war jetzt auch nicht gerade gut gestimmt für die deutsche Wirtschaft und für Europa, vor allem für Deutschland nicht. Und es ist, wie du gerade gesagt hast, ein verheerendes Signal. Es ist natürlich, es tut auch weh, weil unsere Wirtschaft ist gerade unter Druck. Also gerade Autobauer, die bräuchten gerade dringender denn je Unterstützung. Auch natürlich mental, auch wenn das immer blöd klingt, so nach dem Motto, ja, aber für die Stimmung, jetzt gibt's wieder, jetzt sagen, was ist das für ein Signal? Jetzt sagen alle wieder, die EU ist ja eh schon so unten durch, so nach dem Motto, oh ja, hier, jetzt, die machen wieder nur Mist. Also es ist verheerend, es ist für die EU verheerend, die ich ja grundsätzlich gut finde. Ich glaube, wir müssen einfach mal diese Diskussion anstoßen, weil wir sagen immer, wir brauchen weniger EU. Ich glaube, wir bräuchten eigentlich mehr EU. Und also auf der einen Seite müsstest du es platt machen, auf der anderen Seite müsstest du aber viel mehr machen, dass es viel mehr verzahnt wird, massiv vereinfachen und eigentlich, also mehr und weniger zugleich.
Ja.
Aber es ist quasi alles zerklüftet, es ist alles kompliziert, aber die Vorschriften, alles wird immer mehr.
Ja.
Also es wird eigentlich immer mehr, aber auf der anderen Seite immer weniger. Und das ist der absurde Weg. Also puh, es ist wirklich schwierig und...
Es ist so.
Es ist ja und genau, was ich noch sagen wollte. Und das in einer Woche mal wieder, wo ja auch Uschi von der Leyen dann erzählt, wir haben jetzt endlich verstanden, wir müssen endlich, wir brauchen ein starkes Europa. Das hören wir seit 20 Jahren. Und ganz ehrlich, jeder, der sagt, Europa hat Potenzial, ja, wir haben Megapotenzial. Deutschland hat wahrscheinlich vom Potenzial her sind wir wahrscheinlich das beste Land der Welt, würde ich sagen. Weil wir haben eine gute Größe. Jetzt kann man sagen, ja, Schweiz, Norwegen, Japan und so, ja, okay. Aber wer hat denn bessere Voraussetzungen als Deutschland? Ich glaube, wenige Länder, bis gar keine. Aber was bringt mir das Potenzial? Wir werden in 20 Jahren immer noch da sitzen und sagen, ja, die EU hat so viel Potenzial. Und es wird sich in den 20 Jahren was geändert haben, unter dem Strich wahrscheinlich nichts, außer dass wieder 10.000 neue Vorschriften dazugekommen sind. Und diese Binsen, die nimmt halt keiner mehr ernst. Es ist halt bitter. Und Trump ist ja, das ist mir diese Woche klar, Trump ist ja das Beste, was uns passieren kann.
Ja.
Weil er haut uns wirklich in die Fresse.
Ja.
Er hält auch nicht hinterm Berg. Und natürlich ist das für viele Leute so unmöglich. Aber es ist für uns eigentlich genau das, was wir brauchen. Weil die Leute sind ja so naiv. Das ist ja dieser Wahnsinn. So nach dem Motto, Trump ist der Böse. Biden, Onkel Biden und Obama waren die Guten. Die USA haben uns seit der Finanzkrise sowas von abgehängt.
Ja.
Wenn man sich das mal anschaut. Wachstum, Kaufkraft. Die USA machen uns seit 2000 rund wie ein Buslenker, machen uns sowas von platt. Aber natürlich hat es keiner mitbekommen, die meisten. Und das ist ja das Gefährliche, so nach dem Motto, ah ja, unsere guten Freunde, die gehen ihren Weg. Ist völlig egal, ob Obama Präsident ist, ob Bill Clinton, ob Joe Biden, ob Donald Trump oder der Weihnachtsmann. Die USA gehen ihren Weg.
Ja.
Und jetzt ist es gut, weil jetzt merkt man mal, okay, ja, die Amerikaner machen, was sie für richtig halten. Und Onkel Donald erzählt das auch jedem. Und für uns ist das eigentlich ein Segen.
Ja.
Aber es bringt trotzdem nichts.
Du sprichst
es ist wirklich
den wichtigsten Punkt an. Egal, wer in Amerika Präsident war, sie haben uns abgehängt.
Ja, weil sie einfach ihren Weg gehen. Und sie sind natürlich auch in einer guten Position, das muss man natürlich auch sagen.
Das ist eine gute und schlechte Nachricht zugleich. Mich bestärkt es in dem, was wir sagen, wir reden viel zu viel über das einzelne politische Personal. Es ist ein Systemproblem, was wir haben. Weil in Amerika kann auch jeder Präsident sein, ob demokratisch oder republikanisch. Sie haben uns abgehängt. Du hast gesagt, wir müssen uns entscheiden, entweder mehr EU oder gar keine EU. Dieses Zwischending,
ja, genau, das ist
halt Nonsens. Und das ist genau der Punkt. Es gibt eine Verordnung. Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt diese Verordnung dann wirklich für alle oder sie ist null. Sie gibt es nicht. Der Weg aktuell ist, es gibt noch 1a, 1b, 1c, 1c1, 1c2.
Ja, der eine hält sich dran, der andere nicht, der andere ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger.
Und bevor wir aber darüber sprechen, finde ich, müssen wir noch was ganz anderes machen. Wir müssen anfangen, diese Verbullshitisierung anzuprangern.
Du meinst konkret was?
Wenn jetzt eine Politikerin oder ein Politiker bei Markus Lanz ist und das Argument bringt, ja, die fluten dann mit dem billigen Rindfleisch die EU. Ich erwarte von jedem Journalisten, dass er diese Zahlen parat hat und dann einfach mal sagt, es geht um 1,6%. Und dabei bleibt. Und ich höre diese Fragen nicht, diese kritischen Fragen. Ich höre davon viel zu wenig im öffentlichen Diskurs. Es können Aussagen getätigt werden und sie werden hingenommen. Dann wird vielleicht mal ein bisschen nachgefragt, aber dann gibt man sich mit so einer Politikerfloske dann zufrieden. Ah ja, so. Nein.
Das Problem ist, jetzt sind wir beim Thema Meinungsfreiheit, jetzt sind wir ja bei dem großen Problem. Jetzt sagt ja der eine, du sagst zu Recht, wenn einer einfach Schwachsinn erzählt, also de facto ist das falsch, weil es ist halt geregelt, dann bräuchten wir ja eigentlich immer den Sheriff. Also entweder am besten Fall sollte es der Journalist wissen, okay, jetzt könnte man sagen, wenn es nicht live ist, wird es nachbearbeitet, nach dem Motto, kommt eine Einblendung, hier Hinweis von der Redaktion, stimmt nicht, Fake News. Oder du bräuchtest live einen Schiedsrichter, heutzutage vielleicht mit KI, oder einen Trusted Flagger, der alles weiß, der dann sagt, oh Moment, jetzt muss ich mich einschalten, der lügt. Das ist halt das große Problem, weil viele sagen ja alle, das ist ja auch so typisch so, ja alle Politiker lügen, ist halt Meinungsfreiheit. Und jetzt sind wir halt schon wieder bei diesem, du hast natürlich recht, wenn sich ein Politiker hinstellt und nachweislich Schwachsinn erzählt, dann ist es natürlich bitter, weil es stimmt halt nicht. Aber auf der anderen Seite, weißt du, Trump, was macht man jetzt mit einem Trump, der da steht und einfach Unsinn erzählt, dann müsste streng genommen ja auch jemand, aber du kannst jetzt nicht dahin gehen und sagen, Herr Präsident, jetzt haben Sie aber gelogen, du. Das ist halt super schwierig, aber
naja. Also an das Konzept der Trusted Flagger glaube ich nicht.
Nee, das meine ich. Dann wird es halt auch schon wieder wild. Also.
Aber schau, das ist ja auch ein Hobby der deutschen Politiker, sei es dann Daniel Günther oder sonst was, damit zu kokettieren, dass ja die bösen Fake News auf Social Media verboten werden müssten. Wenn dann aber von Spitzenpolitikern und im Öffentlich-Rechtlichen solche falschen Dinge behauptet werden, dann fordere ich dafür ein noch viel stärkeres Korrektiv, weil das nun mal ein Massenmedium ist für viele, viele Bürger.
Ja, ich gebe dir absolut recht, dass das der Journalist wissen muss oder sollte und vor allem das richtigstellen sollte.
Und ich finde zum Beispiel das Prinzip der Schwarmintelligenz auf X mit dem Kontext hinzufügen, ich finde das richtig gut.
Ja, das ist super.
So, und das sind zum Beispiel Informationen jetzt hier in dem Beispiel bei dem Mercosur-Deal. Das hast du in 2 Minuten ChatGPT, Gemini, Google rausgefunden. Und ich muss einfach erwarten können. Und weißt du, ich glaube, solange wir das nicht tun, geben wir quasi den Politikern auch die Bühne dafür, so einen Mist zu verbreiten. Und wenn die, glaube ich, merken würde, dass man viel, viel mehr kritisch hinterfragt, dann wären sie auch vorsichtiger mit solchen Aussagen. Denn das ist ja die reinste Form von Populismus. Das versteht jeder.
Ja,
oh, ja, unsere Bauern, nein. Ja, nee, aber es ist leider nicht so.
Es ist halt, also es ist teilweise natürlich auch schwer. Also wenn ich jetzt als Journalist, jetzt muss ich mal eine Lanze brechen, wenn ich jetzt natürlich weiß, ich habe jetzt den und den Politiker zu dem Thema, kann ich mich super vorbereiten. Das Problem ist immer, das ist mir auch schon passiert in meiner Karriere, du hast da jemanden sitzen, sag mal, du hast jetzt dann Trump sitzen. Den habe ich noch nie interviewt. Aber dann, du kannst ja nicht auf alles vorbereitet sein. Nein. Zum Beispiel jetzt das Thema Grönland. Da hat man ja schon so ein gewisses Wissen, aber man ist jetzt vielleicht kein Experte. Aber wenn man das jetzt sieht, Trump hat ja quasi so getan nach dem Motto, ja, das hat er uns gehört und wir haben es dann wieder hergeschenkt. Ich habe mir jetzt mal ganz konkret die Fakten dazu rausgesucht. Weil das ist halt immer das Problem. Du musst dann ja wirklich die Fakten sehr, sehr gut kennen, um das zu challengen. Weil jetzt challenge mal so einen Trump, du musst ja wirklich das Detail wissen. Weil so nach dem Motto, ja, das hat ihn ja nicht wirklich gehört, und sagt er, ja, einfach doch. Und dann musst du ja wirklich die Fakten parat haben. So, wie ist das jetzt zum Beispiel abgelaufen? Was er da erzählt hat mit Deutschland und so, das stimmt. Also Dänemark 1940 von Nazi-Deutschland besetzt. war die Verbindung zwischen Grönland und seinem Mutterland unterbrochen. Das hat er ja auch so kurz beschrieben. Um zu verhindern, dass Deutschland Grönland als Basis nutzt, schlossen die USA 1941 ein Abkommen mit dem dänischen Gesandten in Washington, Henrik Kaufmann. Die USA übernahmen den Schutz der Insel und bauten dort wichtige Militärstützpunkte und Wetterstationen auf. Also, da sieht man schon, es ist jetzt nicht ganz falsch, aber es ist halt dann einfach so, ja, das hatten wir ja quasi. Dann gab es 1946 ein Kaufangebot. Das stimmt auch. Nach dem Krieg erkannten die USA die enorme strategische Bedeutung Grönlands, haben sie erkannt. Für den beginnenden Kalten Krieg als kürzeste Flugroute hier für Bomber zwischen den USA und der UdSSR. 1946 bot dann Truman, Präsident von den USA, Dänemark 100 Millionen Dollar in Gold für den Kauf der Insel an. Aber die Dänen haben abgelehnt. Dann Verteidigungsabkommen von 1951. Statt eines Kaufs einigten sich die USA und Dänemark 1951 auf ein neues Verteidigungsabkommen. Dieses erlaubt den USA bis heute eine weitreichende militärische Nutzung Grönlands. Bekanntestes Beispiel ist diese Pituffik Space Base, früher Thule Air Base, während die Souveränität offiziell bei Dänemark blieb. Also, da sieht man schon, es ist natürlich so ein bisschen so was dran, aber es ist halt dann natürlich so nach dem Motto sehr vereinfacht angestellt, ja, wir haben das ja quasi befreit, gerettet und hat schon uns gehört und dann waren wir so dumm und haben es wieder Dänemark geschenkt. Das stimmt so natürlich nicht.
Absolut richtig. Ey, ich erinnere mich an das Interview von Tucker Carlson mit Putin.
Und jetzt hab das mal alles parat,
ja, ja.
So aus dem Nichts. Das ist dann schon...
Du erinnerst dich, wo Putin auf seine erste Frage gar nicht antwortet und dann erstmal eine halbe Stunde Monolog zur Geschichte Russlands hält. Das ist ja auch so ein Thema. Bei so geschichtlichen Dingen, Geschichten, die über Jahrhunderte gehen teilweise, da komplett im Bilde zu sein. Und da gibt's auch immer mehrere Wahrheiten. Und dann geht's darum, ja, aber die haben doch das gesagt. Und in den Verträgen. Das ist ja beim Russland-Ukraine-Krieg auch so. So, und da kann der eine eher da auf den Fokus legen und da. Mir geht's um wirklich konkrete Falschaussagen.
Nee, ich absolut.
Und da müssen wir einfach härter mit den Politikern ins Gericht gehen. Es geht nicht anders.
Und da, selbst da kann man jetzt noch, also jetzt kann man ja selbst noch, jetzt bin ich kein Völkerrechtler und kein Jurist, jetzt kann man da auch noch stundenlang drüber diskutieren. Also die USA hatten Grönland dann besetzt, wollten es danach kaufen, völkerrechtlich blieb es bei Dänemark. Also jetzt diskutier mal, also da wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das hat ja so viele Facetten. Ich finde es sehr schwer jetzt zu sagen, natürlich ist das erstmal irre, so was Trump jetzt da gemacht hat. Dieser Brief, den er da geschrieben hat mit dem, hey, ich habe mir den Nobelpreis nicht gegeben, das ist alles natürlich schwachsinnig und irre. Dann auf der anderen Seite will er da seinen Golden Dome bauen, dann fragt man sich auch wieder, okay, ist das vielleicht sogar für uns besser, wenn das gemacht wird? Es ist halt echt ein sehr komplexes Thema. Also ich finde das auch alles befremdlich. Unterm Strich, haben wir aber auch schon drüber gesprochen, muss man sich ja auch klar machen, was ist, wenn dieser Seeweg dann jetzt besser befahrbar wird, dann wenn das Meer abschmilzt und so weiter und so fort. Grönland, das ist ja Wahnsinn, wie... Also wenn man sich das mal genauer anschaut, wir haben ja das Video drüber gemacht, militärisch, handelstechnisch, dann wie nah das da eigentlich ist, dann der Weg relativ kurz ist, wenn das jetzt noch der Seeweg besser befahrbar wird und das Seekabel und was da alles, das ist wirklich eine Wissenschaft. Und dann finde ich es immer lustig, wenn dann Leute dann auf Twitter sagen so, oh ja, hier, jetzt müssen wir richtig Stärke zeigen gegen Trump. Und dann sagt die Reiche mal ausnahmsweise was Vernünftiges. Also ich finde die jetzt nicht so schlecht, muss ich dazu sagen. Sie hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob strategisch so schlau ist, aber sie hat ja gesagt quasi, dass man halt, wie hat sie es ausgedrückt, jetzt einen Handelskrieg nicht riskieren sollte, weil das halt sehr schwierig ist, weil man halt in einer schlechteren Position ist. Und das weiß auch jeder. Und dann so nach dem Motto, wir müssen jetzt Stärke zeigen und so darf man es nicht machen. Und dann wissen die Leute aber offenbar nicht, dass letztes Jahr 2025 das ganze LNG-Gas, was wir bekommen haben, 92% 2025, was an die Terminals kam, LNG, kam aus den USA. Und dann sagen die Leute, wir müssen jetzt alle US-Staatsanleihen verkaufen und wir müssen die WM boykottieren. Kimmich ist auch noch gefragt worden. So.
Der Arme, der tut mir wirklich...
Ja, aber er hat es gut gemacht.
Erst Katar und jetzt das, ich würde als Beispiel sagen, geh mir nicht auf den Sack.
Also ganz ehrlich, wo ich mir dann denke, ja, guck genau, mal. Das ist eine super Idee jetzt. Weißt du, wir provozieren die USA jetzt bis aufs Blut, gehen richtig, machen alles und dann danach so, ach so, ja, wir kriegen da so viel Gas her und sonst... Naja, das ist so ein bisschen wie beim Brexit. So, ja, wir stimmen für den Brexit und danach googeln wir mal, was heißt das eigentlich damals. Das ist wirklich...
Und wie du das erzählst, in diesem Licht wird halt diese Mercosur-Entscheidung noch viel, viel absurder.
Ja,
weißt du, wir wollen ein starkes Europa, aber die Großkonzerne dürfen nicht zu sehr profitieren. Das ist also, ja, das ist wirklich...
Stark.
Es ist so absurd, dass es... Ja, vielleicht sollte man lachen. Vielleicht ist
ne? es gibt ja noch die acht Kriege Trumps.
Ach ja.
Ich habe das mal versucht, so zusammenzuschustern, was damit gemeint sein könnte. Ist auch ein wilder Mix.
Lass mich mal, warte mal. Okay, Gaza, Israel.
Ja.
Das, also, wird der eine haben.
Gut, das kann man ja, okay, kann man jetzt sagen, ja. Trump weist da auf das vermittelte Abkommen natürlich.
Ich kann
vom Oktober. Ja, okay, das kann man jetzt mal.
Ich kann mir vorstellen,
durchgehen lassen, auf
dass
jeden Fall.
Er Israel-Iran auch noch hat.
Ja, nach einer 12-tägigen Eskalation im Juni 2025 behauptet Trump, durch massiven Druck und die Drohung mit Zerstörung einen großen Krieg gestoppt zu haben. Ja, jetzt kann man sich natürlich auch Jahre drüber streiten, aber okay, ja. Kann man ihm auch noch durchgehen lassen.
Dann, ach. Indien war's.
Liest du hier?
Nein.
Indien, Pakistan, ja, sehr wahrscheinlich. Hier bezieht er sich auf.
Ich gehe einfach nur die aktuellen Krise durch.
Und genau, Kaschmir-Region, ja, im April 2025. Trump behauptet, einen drohenden Atomkrieg durch die Drohung mit massiven Zöllen verhindert zu haben. Indien bestreitet eine maßgebliche Rolle der USA. Hier wird es schon so ein bisschen, ja, wird schon ein bisschen dünner, die Luft auf jeden Fall.
Dann mehr habe ich nicht.
Dann Armenien, Aserbaidschan. Im August 2025 empfing Trump die Führer beider Länder im Weißen Haus zur Unterzeichnung eines Friedensplans. Kritiker merken an, dass der aktive Krieg um Bergkarabach faktisch schon vorher durch die aserbaidschanische Eroberung entschieden war. Gut, ja.
Abstaubertor.
Ah ja, Abstaubertor. Dann
Gerd Müller.
Thailand, Kambodscha. Im Sommer 2025 gab es kurze Grenzkämpfe. Trump intervenierte und die Länder unterzeichneten im Dezember ein neues Waffenstillstandsabkommen. Demokratische Republik Kongo und Ruanda. Die USA vermittelt im Juni und Dezember 25 Friedensabkommen. Das Problem hier, wichtige Rebellengruppen wie die M23 haben nicht unterschrieben, weshalb die Kämpfe teilweise weitergehen. Serbien und Kosovo. Trump behauptet, einen unmittelbar bevorstehenden Ausbruch eines Krieges verhindert zu haben. Beobachter sind skeptisch, da dort seit Jahrzehnten NATO-Truppen den Frieden sichern und kein akuter Kriegsausbruch erkennbar war. Ägypten und Äthiopien haben wir noch. Hier geht es um den Streit um den Grand Ethiopian Renaissance Staudamm am Nil. Es handelt sich um einen diplomatischen Wasserkonflikt, nicht um einen Schießkrieg, doch Trump verbucht die Verhinderung einer Eskalation als beendeten Krieg. Also, wir sehen auch wieder, es ist natürlich schon was Richtiges dabei, es ist auch was Falsches dabei. Ja, also, dass er acht Kriege beendet hat, ist aber so sicherlich nicht ganz haltbar. Um es mal sehr höflich zu sagen.
Das ist deine Realität.
Ja, ist meine Realität.
Und der halbe Krieg ist dann Russland-Ukraine?
Der halbe? Hat er 8,5 gesagt?
Er hat mal gesagt 8,5.
Ach so, ja, wahrscheinlich dann. Ja, gut. Da hat er ja Mittwoch war es, hat er auch nochmal gesagt, er will das beenden. Ja, da muss man wiederum sagen, also ich sehe ihn ja differenziert, wie man grundsätzlich jeden sehen sollte. Bei manchen ist es einfacher, bei manchen ist es schwieriger. Das wäre natürlich schon noch stark, wenn er das noch irgendwie hinkriegt. Er macht es ja auch nicht allein, aber er hat natürlich, glaube ich, schon eine wichtige Rolle. Das wäre natürlich eine Errungenschaft, wenn das dieses Jahr endlich klappt.
Ja. Weißt du, dass die Krux an der Differenziertheit ist die, wenn ich 100 Menschen vor mir habe und ich bin bei 99 differenziert und bei einem sehr undifferenziert, dann bin ich ein wahnsinnig undifferenzierter Mensch. Weil Differenziertheit gilt immer für alle.
Ja, das kriegt keiner, ist 100%. Also
ich weiß,
schwierig.
Aber es ist schon auffällig, wie leicht sich einige Menschen tun, bei einer Gruppe differenziert zu sein und wie schwer es ihnen bei der anderen fällt. Und das ist immer die Gefahr.
Letzte Woche, was mich ja besonders ärgert, ich habe ja die Grünen noch gelobt, ausnahmsweise, weil ich ja gesagt habe, wenn man sich das jetzt mal anschaut, Unabhängigkeit, dann wir haben jetzt bei den Rohstoffen, da kam auch eine wichtige Anmerkung, klar hätten wir schon, klar, wir hätten theoretisch Rohstoffe, die wir dann aber halt nicht fördern. Wir könnten natürlich auch theoretisch Fracking machen, ja, ist klar. Aber natürlich haben wir jetzt nicht so eine Ausstattung wie weit die USA oder andere oder China oder Russland oder was weiß ich. Da sind wir weit entfernt. Aber die Grünen haben ja da zwei Aspekte. Wenn man jetzt sagt, haben die Grünen nicht exklusiv gepachtet, aber Rüstung, Sicherheit ein bisschen stärken und vor allem natürlich Energieunabhängigkeit, ja, aber jetzt Mercosur, dann, wo ich mich halt frage, was hat das jetzt zur Unabhängigkeit beigetragen? Also, naja.
Man stelle sich vor, wir haben ganz viele zufriedene Landwirte, aber keinen Großkonzern mehr.
Das wollte ich vorher auch noch sagen. Das soll jetzt nicht abfällig klingen, aber selbst wenn jetzt die Landwirte etwas unter Druck geraten würden, dann würden wir denselben Fehler wie Argentinien machen. Argentinien war ja auch mal das reichste Land der Welt vor 100 Jahren oder gut 100 Jahren. Und ja, die Fleischwirtschaft hat es dann auch nicht in die Digitalisierung geschafft, um den Wohlstand völlig zu erhalten. Also ja, ich finde es auch gut, wenn wir Bauern haben, denen es gut geht und wenn die gutes Geld verdienen. Aber wenn das jetzt das Zünglein an der Waage wäre, dass vielleicht die Landwirtschaft ein bisschen unter Druck kommt, dann müsste man auch drüber sprechen. Aber wie gesagt, das haben wir ja vorher schon besprochen, dass das auch sogar schon... Ja, Kritiker sagen ja zu Recht, du hast es ja vorher auch gesagt, dass es gar kein echter Freihandel ist.
Ja. Und dazu auch passend, das war auch immer eine Diskussion bei den ganzen Landwirtaufständen und sonst etwas, den Landwirten wäre deutlich, also mit denen, denen ich gesprochen habe, hieß es immer, uns wäre deutlich mehr geholfen, wenn diese ganzen Regularien mal runtergefahren werden würden. Das ist das Problem.
Ja, klar.
Weißt du, es wird reguliert bis zum geht nicht mehr und dann wird subventioniert. Das ist Planwirtschaft par excellence und das nervt die Landwirte viel, viel mehr. Oder ich glaube, ist die viel, viel größere Gefahr, ich bin kein Landwirt, aber ich habe mit einigen gesprochen, ist die viel, viel größere Gefahr für die Landwirte als ein Freihandelsabkommen und argentinisches Rinderfilet. Was ich eh nicht so geil finde.
Ja, argentinisch gibt es eh schon, also gefühlt ist sowieso immer argentinisch, oder? Sehr, sehr, nicht immer, aber oft.
Das ist jetzt vielleicht böse, was ich sage, aber das ist halt oftmals sehr mager und dadurch auch nicht so... Geschmacksintensiv. Ich finde es nicht gut. Also wenn es irgendwo argentinisches Rinderfilet gibt, das ist eigentlich nie, das ist ganz böse, das ist nie ein gutes Restaurant.
Ja, also so pauschal, damit kenne ich mich zu wenig mit argentinisch, aber du hast recht, so argentinisch ist schon so, das ist so das Pangasius-Filet so ein bisschen,
ja.
Der Steaks.
Ja, das ist es nicht.
Ja, auch das klingt immer so sexy, so Argentinisch, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist... Eigentlich US-Steaks sind schon, also
ja.
Das kriegt man. Also
US Prime, also ja. Prime ist schon wahnsinnig gut, weil du das auch noch in großen Mengen essen kannst. Das kannst du ja mit Kobe und so nicht so. Und dann halt diese ganzen deutschen Wagyu-Züchtungen oder irisch hat auch teilweise, die haben gute Sachen.
Ja.
Es kommt immer drauf an, so pauschal kann man das von Ländern nicht sagen, aber US Prime Beef ist für mich, ich esse es am liebsten.
In den USA Steak essen, da hatte ich immer wieder Lust. In Milwaukee damals, da war ich in so einem Steakhouse, das war Milwaukee, ja.
Sagen
Milwaukee ist eigentlich furchtbar, aber das Steak war
so. Die haben echt gutes Fleisch. Sagen wir es so, ich würde niemals in meinem Leben ein argentinisches Rinderfilet im Restaurant bestellen. Das würde ich nicht machen.
Gutes Thema noch, das können wir beim nächsten Mal vertiefen oder mal die kommenden Wochen. Ich ziehe jetzt dann um und ich werde in diesem Jahr fast einen Grill brauchen. Und ich bin ja ein absoluter Depp bei sowas. Ich kenne natürlich Weber und Napoleon und wie die alle heißen, aber ich bin jetzt weit weg vom Experten. Und ich will jetzt auch nicht einfach so den Klischee-Weber-Grill kaufen. Vielleicht ist es auch der beste.
Nee,
aber ich kenne mich. Genau, das denke ich mir nämlich auch. Ich will jetzt auch nicht mich Monate damit beschäftigen.
Aber du willst schon Gas.
Ja. Ich habe immer bei so, wenn ich so Gasflaschen sehe, denke ich mir, mein erster Gedanke ist immer Explosion. Gerade wenn man das dann
einfach,
wenn es dann so rumsteht. Aber ja, ich denke schon.
Ja.
Und ja,
geil.
Schreibt mal in die Kommentare, was ist der beste Gasgrill? Also ich will jetzt nicht den größten, den es gibt, aber jetzt auch keinen kleinen.
Wie viele Brenner willst du?
Ja, das fängt schon an, wie viel Brenner braucht man denn? Ich habe zu Weihnachten so ein Grillbuch bekommen, ich habe schon mal Angst zu lesen, aber ich habe mir gedacht, ich will ja nicht zum Mond fliegen. Weißt du, so, also wie viel Brenner brauche ich?
Also 3 finde ich schon, weil dann kannst du eine gute indirekte Zone machen.
Ja, das meine ich schon. Wie viel Brenner, wie soll ich die Frage jetzt vernünftig beantworten? Keine
3. Ja, 3 ist gut.
Du
bist so ein 3-Brenner.
Du bist 3 Brenner.
Ja, du bist so ein 3-Brenner. 3 ist, glaube ich, gut. 5 ist zu viel, dann ist ja auch so.
Ja, das meine ich so. Nicht zu klein, sondern so ein gutes Mittelklasse-Modell halt.
Ja, und dann noch so eine Sizzle-Zone kriegst du.
So. Heckbrenner.
Schön Pizzadome
oben. Ja.
Ich will auch nicht zu viel Klimbim. Und so eine Rotisserie, damit du dann schön dein Gockel drauf machen kannst.
Ja, dann lade ich dich mal ein zum.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Dann für Explosionen inklusive.
Ja, nee, schreib's mal rein, den guten 3. 3-Brenner.
Jetzt habe ich den Film, den wollte ich ja am Anfang. Soll ich beim nächsten Mal erzählen? Ja, erzähle ich, das geht jetzt unter. Ja. Ich erzähle es beim nächsten Mal einfach nochmal. Der neue Film am Anfang, weil der Film war wirklich, der war gut. The Housemaid mit Sydney Sweeney und Amanda Seyfried. Wirklich ein guter Film. Es ist immer man muss immer aufpassen, der Kinoeffekt, wenn man es im Fernsehen sieht, ist vielleicht dann immer noch mal ein bisschen, muss man ein bisschen abziehen. So Avatar zum Beispiel kann man sich auch nicht,
nicht im Fernsehen
ansehen. Das ist kein Fernsehfilm. Aber das war jetzt einfach ein solider Thriller. Ich fand den gut.
Ja,
kann man sich anschauen.
Ich hab Gutes gehört.
Ja, ich fand den ganz gut. Also kann ich mal empfehlen. So. Hast du noch was Spannendes beizutragen?
Ich habe selten was Spannendes beizutragen.
Ach, unser Donald. Aber eins muss man ihm lassen, es ist unterhaltsam. Ja, und es ist schon...
Total.
Wie er da steht, es ist so ein bisschen, es ist einfach wie eine Netflix-Show.
Er ist wie Vater.
Ist geil, es ist wirklich Vater. Ja, oder so Opa, so der Opa, ja. Alle wissen, Opa redet ein bisschen Unsinn, aber man kann ihm mal irgendwie auch nicht so richtig böse sein.
Nö. Ein bisschen mehr Liebe.
Als er auf die Bühne kam, das war so, viele Freunde, wenig Feinde, das war schon...
Mehr Liebe für die Bösewichte.
Ja, wirklich, ja.
Wirklich, das ist...
Er ist eigentlich so ein cooler James-Bond-Bösewicht.
Ja.
So, Leute. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ja, es ist faszinierend. Die fährt auf und ab. Also wir sind jetzt hier wirklich wie, das ist schon Hollywood-Production hier.
Vielleicht seht ihr es vielleicht nicht.
Vielleicht auch nicht. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir hören und sehen uns kommende Woche wieder. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.